Ja, ihr Geliebten Gottes, es hat mal jemand gesagt, ich weiß nicht, ob ihr lieb seid. Eigentlich sind wir ja eigentlich von Natur aus nicht lieb, aber ich weiß, dass ihr Geliebte Gottes seid. Und das ist wichtig, dass wir das wissen, dass wir wirklich geliebt sind von unserem Gott und Vater, und zwar bedingungslos geliebt. Das dürfen wir wissen. Wir haben ja heute Abend, ich denke, die meisten von uns haben es gesehen, diesen wunderbaren Regenbogen, dieses herrliche Schauspiel, das uns Gott hier geschenkt hat. Und wir wissen ja, das geht ja zurück auf die Zeit nach der Sintflut, als Gott dem Noah sagte, ich mache einen neuen Bund mit euch Menschen und dieses Zeichen soll so lange sein, solange die Erde besteht, dieser Bund zwischen Gott und den Menschen. In diesem Regenbogen wird aber noch etwas anderes sichtbar, noch etwas anderes deutlich. Im Regenbogen geschieht ja Folgendes. Das Licht der Welt kommt hinein und lässt sich brechen in den einzelnen Wassertröpfchen. Also, da gibt es einzelne kleine Wassertröpfchen, unscheinbare Wassertröpfchen, und das wunderbare Licht lässt sich hier brechen. Und das ist auch ein Bild auf das, was mit unserem Herrn Jesus Christus geschehen ist, auf Golgatha. Er, das Licht der Welt, er, die Liebe in Person, lässt sich auf Golgatha brechen, und was entsteht? Wir dürfen die Buntfarbigkeit seiner Weisheit und seiner Liebe sehen. Und an das dürfen wir uns immer wieder neu erinnern, wenn wir einen Regenbogen sehen. Nun, wir sind bei dem Thema, wenn Gott unsere Wünsche nicht erfüllt, dann hat er etwas Besseres vor oder etwas Besseres im Sinn. Und die Wünsche, die nicht in Erfüllung gehen, gehen sehr oft auf eine falsche Erwartung zurück, auf falsche Erwartungshaltungen. Und heute Morgen durfte ich anhand des Volkes Israel zeigen, wie das Volk Israel auch immer wieder eine falsche Erwartungshaltung hatte und wie es dazu kam. Heute möchte ich das zeigen anhand eines Beispiels im Neuen Testament. Doch bevor ich auf dieses Beispiel eingehen will, möchte ich noch etwas zur heutigen Zeit sagen. Die falschen Erwartungshaltungen, die unsere Gesellschaft hat, die auch wir zum Teil haben, werden zum Teil ganz bewusst gemacht. Der Beherrscher dieser Welt, der hat längst erkannt, dass man durch entsprechende Fehlinformationen die Massen so formen kann, wie er sich es wünscht. Und natürlich haben das auch die Beherrscher dieser Welt erkannt. Natürlich müssen dabei auch gewisse Dinge geschehen, die man dann entsprechend kommentieren kann. Also das sehen wir ja in der Berichterstattung in den Massenmedien. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man wählt in der Berichterstattung ganz gezielt die Ereignisse aus, die man so kommentieren kann, dass sich ganz langsam eine Volksmeinung bildet, die man gerne hätte. Notfalls müssen dann vielleicht auch einzelne Ereignisse gemacht werden, um die gewünschten Ziele zu erreichen. Wie sich die öffentliche Meinung in den letzten Jahren massiv verändert hat, sehen wir in ganz verschiedenen Bereichen. Mir wurde das wieder ganz neu bewusst, als wir vor einigen Jahren eine Abstimmung hatten, eine Volksabstimmung in der Schweiz, wo es darum geht, ob man die Kinder im Mutterleibe umbringen darf. Das hat man natürlich nicht so gesagt. Man war einfach für die Fristenlösung. Fristenlösung, das tönt nicht so, das klingt nicht so brutal, sondern das ist einfach ein medizinisches Wort, Fristenlösung. Und dann hat die Schweizer Bevölkerung, 75% der Schweizer Bevölkerung hat Ja gesagt für die Fristenlösung, das heißt für die Abtreibung. Und das wäre vor 30 Jahren unmöglich gewesen. Hier sehen wir, wie man sich in der Bevölkerung auch etwas zurechtgelegt hat. Man will sich das Leben so einrichten, wie es uns gefällt, und wenn da etwas dazwischen kommt, sprich ein Kind, und das passt nicht in den Lebensplan, dann muss man natürlich dieses Kind auch wegmachen können. Hier sehen wir, was geschehen ist in den letzten Jahren. Das ist nur ein Beispiel. Oder wenn ich an den unverbindlichen Lebensstil denke, an die zunehmende Genusssucht und an den ständig wachsenden Egoismus, dann sehe ich eine Entwicklung, die alles andere als beruhigend ist. Und diese Entwicklung, die mit dieser Entwicklung einhergeht, natürlich dann auch eine falsche Erwartungshaltung. Unsere Gesellschaft hat die Haltung, wir müssen ein genussreiches Leben haben, wir müssen uns freuen können, wir sollen alles machen können, was uns Spaß macht. Wir haben uns eine Spaßgesellschaft aufgebaut und wir wissen, wo das hinführt. Und diese Erwartungshaltung, die prägt natürlich auch unser Denken. Auch wir sind beeinflusst von diesem Denken, von dieser Haltung. Und diese Beeinflussung ist vielleicht oft viel größer, als wir denken, viel stärker, als wir denken. Ich möchte anhand einer Geschichte aus Lukas 24, Vers 13, möchte ich aufzeigen, wie selbst Gläubige, also Jünger Jesu, eine falsche Erwartungshaltung hatten. Sie dachten, der Herr verhalte sich anders, als sie es erlebt haben. Und das hat sie natürlich auch entsprechend beunruhigt. Ich möchte zuerst den gesamten Text lesen, Lukas 24, Vers 13 bis 35. Und siehe, zwei von ihnen gingen an diesem Tag nach einem Dorf mit Namen Emmaus, 60 Stadien von Jerusalem entfernt. Und sie unterhielten sich miteinander über dies alles, was sich zugetragen hatte. Es war ja so, dass unser Herr wurde gekreuzigt, er wurde umgebracht, und schon hörten sie Berichte, dass jetzt das Grab leer ist, und Frauen erzählten etwas über Engel, wir werden das alles noch sehen. Also sie waren eigentlich total durcheinander und sie redeten darüber. Und es geschah, während sie sich unterhielten und miteinander überlegten, dass Jesus selbst nahte und mit ihnen ging. Aber ihre Augen wurden gehalten, so dass sie ihn nicht erkannten. Sie erkannten den Herrn nicht. Sie wurden gehalten. Er aber sprach zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Und sie blieben niedergeschlagen stehen. Einer aber mit dem Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Also offensichtlich hat das die ganze Bevölkerung mitbekommen, ganz Jerusalem, das war das Gesprächsthema in ganz Jerusalem. Da ist also ein Prophet, der hat viele Zeichen und Wunder getan, der wird umgebracht auf eine schändliche Art und Weise. Und die Menschen haben sich gefragt, was ist eigentlich in dieser Stadt geschehen? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie ihn die hohen Priester und unsere Obersten überlieferten, dass er zum Tod verurteilt würde und ihn kreuzigten. Wir aber hofften, aha, jetzt müssen wir ganz genau hinhören, jetzt kommt die Erwartungshaltung dieser Jünger. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen solle. Das hofften wir. Doch auch bei alledem ist heute der dritte Tag, seitdem dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen von uns haben uns aus der Fassung gebracht, die am frühen Morgen bei der Gruft gewesen sind und als sie seinen Leib nicht fanden, kamen und sagten, dass sie auch eine Erscheinung von Engeln gesehen hätten, die sagen, das erlebe. Die Engel sagen, das erlebe. Die Frauen sagen das. Und einige von denen, die mit uns sind, gingen zur Gruft und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt haben. Ihn aber sahen sie nicht, den Herrn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, o ihr unverständigen und trägen Herzens, zu glauben allem, alles, was die Propheten geredet haben. Glaubt doch einfach alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften das, was ihn betraf. Und sie nahten dem Dorf, wohin sie gingen, und er stellte sich so, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische lag, nahm er das Brot, segnete es, und als er es gebrochen hatte, reichte er es ihnen. Ihre Augen aber wurden aufgetan, und sie erkannten ihn, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete? Und sie standen zu der gleichen Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf, die mit ihnen waren, versammelt. Sie sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten, was auf dem Weg geschehen war. Und wie er von ihnen erkannt worden war, am Brechen des Brotes. Also wir sehen hier zwei Jünger, die hatten hier ein Gespräch über das aktuelle Geschehen. Sie haben sich unterhalten, sie haben miteinander überlegt, im Grundtext steht, sie disputierten, oder man kann auch sagen, sie haben sich angeglichen, also es war ein Gespräch, und in diesem Gespräch hat man sich dann angeglichen und hat überlegt, was ist da eigentlich geschehen. Und dann lesen wir, ihre Augen wurden gehalten. Das heißt, sie waren damals so vertieft ins Gespräch, dass sie eigentlich Jesus gar nicht erkannten. Und hier wurde mir wieder bewusst, wie oft geschieht uns das? Wie oft geschieht uns das? Dass er eigentlich mit uns geht, dass er da ist, dass er wunderbar wirkt und wir sehen es nicht. Unsere Augen werden auf etwas gehalten, das gar nicht mehr der Realität entspricht. Wir konzentrieren uns, mit unseren Gedanken auf irgendeine Sache und merken dabei nicht, dass eigentlich der Herr da ist und mit uns geht und uns etwas sagen will. Wir merken es nicht. Man diskutiert über etwas, was scheinbar noch Realität ist, und wirft sich dabei Worte an den Kopf. Dieses hochaktuelle Gespräch wird nun jetzt in Frage gestellt von einem Fremden, der da kommt. Und dann stellen Sie sich die Frage, wie kann einer so ahnungslos fragen, über was wir gerade diskutieren? Das ist ja die Höhe. Da ist ein Mann, der ist überhaupt nicht auf dem neuesten Stande. Also, und diese Tatsache, dass Sie sich eigentlich fast gewundert haben, was der weiß nicht, was geschehen ist in Jerusalem, bewirkte noch mehr, dass sie eigentlich ihn gar nicht erkennen konnten. Wie kann das sein, dass er das nicht weiß? Wir wissen heute, Jesus wusste natürlich sehr wohl, was geschehen ist. Und dann stellt sich die Frage, warum überhaupt stellt er diesen Jüngern die Frage, was ist geschehen? Er weiß es doch. Ja, ihr Auge wurde gehalten. Und weil sie sich mit etwas beschäftigt haben, was eigentlich gar nicht mehr Realität ist. Und ich denke, dass es in der Endzeit ebenfalls so ist. Viele werden von den Informationen der Welt so voreingenommen, dass ihr Blick für das Wort Gottes, das heißt auch für die Prophetie, gehalten wird. Ihr Blick auf die geistige Realität wird völlig vernebelt. Und ich stelle das immer mehr fest, auch in vielen christlichen Gemeinden, dass man sich mit vielen Dingen beschäftigt, im Worte Gottes auch, aber auch mit dem aktuellen Geschehen. Man geht so mit dem Trend der Welt mit, aber das prophetische Wort, das drängt man immer mehr zurück. Ach, Prophetie ist nicht so wichtig, hört man immer wieder, und dabei wird unser Blick vernebelt. Dabei wandern wir im Dunkeln und können uns nicht biblisch orientieren. Petrus sagt, achtet auf das prophetische Wort, das wie eine Lampe an einem dunklen Ort leuchtet. Es ist also sehr wichtig, dass wir uns mit dem prophetischen Wort beschäftigen. Dass wir uns mit dem beschäftigen, was in Zukunft kommt. Wenn wir das nicht tun, dann wandern wir in der Dunkelheit, dann haben wir kein Licht, dann können wir uns nicht orientieren. Kleopas kann man übersetzen als einer, der alles Rufender, als einer, der alles ruft. Da ist also einer, der ruft alles. Es geschieht ein Ereignis, ein Problem, jetzt muss alles gerufen werden und über das Problem gesprochen werden. Und das ist auch ein Verhalten, das wir oft an den Tag legen. Da gibt es irgendein Ereignis, von mir aus 11. September oder irgendetwas anderes, und dann muss man darüber reden, was meinst du, wie siehst du das und überhaupt. Und man beschäftigt sich mit diesem aktuellen Geschehen, auch jetzt was im Libanon geschehen ist oder was mit dem Iran läuft, die ja unbedingt die Atombombe bauen wollen, um Israel zu vernichten. Und dann stellt sich mal ganz generell die Frage, reden wir zuerst mit allen anderen über diese Sache? Oder haben wir uns angewöhnt, diese Dinge zuerst mit unserem Herrn zu besprechen? Vielleicht findet man hier eben viel schneller eine Lösung. Offensichtlich sprach die ganze Stadt darüber. Also alle wussten zumindest vom Hörensagen, was dieser Jesus tat. Welche Wunder er tat, was für eine Macht er hatte über die Dämonen, über den Wind, über das Wasser, über den Tod. Und nun lässt sich dieser seltsame Mann einfach so abschlachten. Wie ist das möglich? Ohne Widerstand. Er tat seinen Mund nicht auf. lesen wir in Jesaja 53. Wie kam es so weit, dass ein so bekannter Mann plötzlich vor allen gekreuzigt wird? So vielen hat er Gutes getan und auf einmal wollen ihn so viele am Kreuz sehen. Dieses Ereignis ist einfach unfassbar. Jetzt wohnst du in Jerusalem und hast die ganze Tragödie nicht miterlebt. Du hast nichts davon gehört. Bist du ein Mann, der sich überhaupt nicht über die Ereignisse informiert? Und dann sagt Jesus, was für welche Ereignisse? Er stellt diese Frage, damit sie ihm erzählen, was sie erlebt haben und wie sie es empfinden. Jesus vermittelt zuerst den Eindruck eines Unwissenden, obwohl er höchstwahrscheinlich um das Gespräch wusste. Ja, sicher wusste er darum. Diese Frage zwang die Jünger, sich zu erklären und die ganze Problematik zu schildern. Wer Fragen und Probleme hat, tut gut daran, diese einmal darzustellen und seinem Gott zu schildern. Schon oft bekam ich auf eine Frage eine Antwort, indem ich die Frage richtig formulierte, indem ich versuchte, diese Frage, die ich habe, vor meinem Gott auszubreiten, ihm zu sagen, warum ich hier keine Klarheit habe. Und je besser ich diese Frage dann formulieren konnte, desto näher kam ich an die Antwort heran. Man könnte ja ganz generell sagen beim Gebet, warum muss ich meinem Gott alles darstellen und schildern? Er weiß doch alles. Das ist ja eine Interpretation, dass man sagen kann, ja, Gott weiß ja alles, warum soll ich überhaupt noch mit ihm reden? Was hat das für einen Sinn? Er kennt ja meine Gedanken. Das bringt ja gar nichts, wenn ich mit ihm rede. Er kennt ja meine Gedanken schon von Ferne. Ich bin davon überzeugt, dass es im Gebet in erster Linie darum geht, dass wir die Liebesbeziehung zu unserem Gott und Vater, dass wir die pflegen, dass wir mit ihm das besprechen, was uns bewegt. Und dann entstehen in uns ganz wichtige Prozesse. Also das Gebet ist einerseits eine Liebesbezeugung gegenüber unserem Gott Vater. Wir wollen mit ihm alles besprechen. Wir wollen mit ihm Gemeinschaft haben. Und auf der anderen Seite löst das Gebet in uns ganz entscheidende Prozesse aus. Das ist wichtig, dass wir das sehen dürfen. Also durch Gebet werden in erster Linie wir auferbaut und weitergeführt. Jesus heißt Gott ist Retter oder der Herr ist Retter und Jesus kommt von Nazareth. Nazareth kann man übersetzen mit Geweihte. Nazareth ist eine geweihte Stadt, weil der Retter in ihr aufgewachsen ist. Jeder, der sich vom Sohn Gottes bewohnen lässt, wie das die Stadt Nazareth ist, ist ein Gottgeweihter und somit auch ein Heiliger. Jesus war ein Prophet, der von Gott geweiht war, mächtig im Werk und Wort, und dies vor Gott und dem ganzen Volk. Jedoch von den regierenden und religiösen Schichten gehasst und verfolgt, ein weiterer Prophet, der von dieser Schicht umgebracht wurde. Also die Propheten litten ja sehr oft unter Verfolgung, das sagt ja auch Jesus, dass er ihnen sagt, ihr habt die Propheten umgebracht. Das sind die typischen Kennzeichen eines Propheten. Er ist Gott geweiht, sie sind mächtig in Werk und Wort, dies vor Gott und dem Volk, aber sie werden von den führenden religiösen und regierenden Schichten oft gehasst. Die Arbeit eines Propheten ist zeitweise das mühsamste, was es überhaupt gab. Wenn ich an einen Propheten Jeremia denke, der musste ein Leben lang Dinge sagen im Auftrage Gottes, was die Zuhörer gar nicht hören wollten. Stellt euch einmal diese Aufgabe vor. Ihr müsstet den Menschen sagen, was sie gar nicht hören wollen. Und je mehr ihr das sagt, desto mehr wird man sich aufregen über euch und desto mehr werdet ihr gehasst. Also ein Prophet sein war eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Jeder Prophet geht früher oder später einmal diesen Weg. Die meisten spüren irgendwie, dass ein Prophet von Gott bevollmächtigt wurde und doch können sie ihn irgendwie schlecht akzeptieren, weil er immer wieder Dinge sagt, die uns treffen an einem ganz wunden Punkt in unserem Leben. Der Prophet sagt etwas, das uns unmittelbar betrifft und das wir eigentlich gar nicht ändern wollen, aber wir merken, wir sollten es ändern. Irgendetwas in unserem Leben. In Vers 21, da heißt es, wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Was wir hier sehen, ist typisch für alle, die den Weg mit Jesus beginnen. Die Jünger hatten ein großes Problem, was ihr Volk betraf. Sie hofften, dass mal jemand kommt und das Volk vom Joch der Römer befreit. Sie litten ja unter der römischen Herrschaft sehr stark. Diese Hoffnung war auch in Bezug auf Jesus sehr groß. Sie hofften, dass Jesus das Volk Israel erlösen werde. Hat Jesus das Volk Israel erlöst? Hat er das? Ja, das hat er. Aber nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Sie hatten eine ganz bestimmte Vorstellung von dem, wie Jesus das Volk Israel erlösen sollte. Sie stellten sich vor, Jesus würde sich auf den Thron Davids setzen und dann eine neue Regierung aufbauen und alle Römer aus dem Land vertreiben. Das stellten sie sich vor. Sie hofften, sie erhofften sich unter der Erlösung etwas Irdisches. Und Jesus hat aber noch etwas viel Besseres gebracht. Er hat die Erlösung von der Sünde, die hat er vollbracht. Er hat die Sündenlast des ganzen Kosmos getragen und seines Volkes. Das war die Erlösung. Und jeder, der an ihn glaubt, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Das war das Entscheidende. Diese Erlösung hat er vollbracht. Und trotzdem hat sich in den Jüngern eine falsche Vorstellung breit gemacht. Bei uns ist es vielleicht ähnlich. Am Anfang unseres Glaubenslebens ist es so, wir denken vielleicht, Jesus wird jetzt alle unsere irdischen Probleme und Unannehmlichkeiten lösen. Jesus macht mein Leben auf der Erde schön. So denken vielleicht noch viele Christen. Was stimmt, ist, dass er uns Frieden schenkt, dass er uns Freude schenkt, dass er uns eine ganz große Hoffnung schenkt. Diese Dinge stimmen. Was aber auch stimmt, ist, er bewahrt uns nicht vor Problemen, er bewahrt uns nicht vor Schmerz, vor Trauer und Bedrängnis. Diese Dinge gehören auch dazu. Und jetzt sagen Sie, also wir dachten, er wird Israel erlösen. Und jetzt ist der dritte Tag, seitdem dies geschah, und wir sind völlig durcheinander. Die Frauen brachten die Jünger gänzlich aus der Fassung. Wörtlich kann man übersetzen, sie wurden entsetzt. Jetzt sind wir total zerschlagen, weil sie unseren Herrn umgebracht haben und jetzt kommen diese Frauen und stressen uns noch gänzlich mit ihrem Geschwätz. Sie behaupten, dass er lebt. Diese Ereignisse machen uns völlig durcheinander. Wir müssen weg von Jerusalem, wir halten es nicht mehr aus. Man behauptet, er lebt, doch hat ihn niemand gesehen und jetzt können wir gar nicht mehr anders, als darüber einfach zu diskutieren. Und dann sagt hier Jesus, o ihr Undenkenden und Säumigen des Herzens, Jesus macht etwas ganz Entscheidendes. Er gibt sich nicht in erster Linie zu erkennen. Er hätte ja vor die beiden Jünger hinstehen können und sagen, schaut mich doch mal an, kennt ihr mich nicht? Das macht er nicht. Er macht das ganz bewusst nicht. Es war sogar von Gott so, dass ihre Augen gehalten wurden, damit sie ihn nicht erkennen, damit sie jetzt in dieser Begegnung mit dem Herrn etwas ganz, ganz Wichtiges lernen.
etwas ganz, ganz Wichtiges. Jesus gibt sich nicht zu erkennen, sondern er weist auf etwas viel Wichtigeres hin, als auf das äußere Erscheinungsbild, nämlich das Wort, das die Propheten geredet haben und er selber geredet hat, ist für das Mitdenken viel wichtiger als sein physischer Leib. Es ist also wichtig, dass wir lernen mitzudenken mit dem Wort Gottes, dass wir uns am Worte Gottes orientieren. Lassen wir uns nicht von den Geschehnissen dieser Welt beirren, sondern orientieren wir uns klar am Wort. Gottgemäßes Denken kommt nur dann, wenn wir uns immer wieder an dem orientieren, was er durch seine Propheten gesagt haben. Wir sollen uns immer mehr mit dem Worte beschäftigen. Das ist das Wichtige. Das Wort trägt uns durch, wenn dieses Wort in unseren Herzen Wohnung gemacht hat. Das ist das Entscheidende. Die Ereignisse dieses Morgens, die haben bei ihnen keinen Glauben ausgelöst. Und das ist auf ihr träges Herz, ihr unverständiges Herz zurückzuführen. Es gab so viele Indizien, die darauf hinwiesen, dass er lebt, dass ein eifriges Herz zum Schluss hätte kommen können. Die Prophezeiungen der Propheten sind da, dann ist die Prophezeiung von Jesus selbst da. Wie kann ein Grab leer sein, das so gut von der römischen Armee bewacht wurde? Engel wurden gesehen, die eine klare Aussage machten. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir lesen in den Evangelien, dass Jesus den Jüngern mindestens dreimal gesagt hat, ich werde nach Jerusalem gehen, werde dort umgebracht und ich werde am dritten Tag auferstehen. Das hat er mindestens dreimal gesagt. Und was diese Prophetie, die die Jünger eigentlich hatten, die hatte im Prinzip während dieser Zeit, als der Herr starb und als er im Grab lag und als er auferstand, ohne dass er sich zu ihnen begeben hat, in dieser Zeit hatte diese Prophetie bei ihnen eigentlich gar keine Auswirkung. Warum war das wohl so? Ich vermute, dass die Jünger diese Prophetie, die haben sie verdrängt. Sie haben gehofft, Jesus wird nach Jerusalem einziehen und das ganze Volk wird erkennen, dass er der Messias ist und dann wird er sich auf den Thron David setzen. Das hatten sie sich gehofft und irgendwie diese Aussage, dass er nach Jerusalem gehen muss, dort leiden muss und sterben muss, das hat nicht in ihr Denkschema hineingepasst und was nicht in das Denkschema hineinpasst, das muss unbedingt verdrängt werden. Machen wir das nicht auch so? Alles, was nicht in unser Denkschema hineinpasst, das können Worte Gottes sein, das kann Prophetie sein, irgendetwas, das verdrängen wir einfach weg. Und wenn wir Worte Gottes verdrängen, dann hat das Auswirkungen, ganz gewaltige Auswirkungen. Wenn sie nämlich diese Worte nicht verdrängt hätten, dann hätten sie einfach sagen können, ja, hat der Herr nicht gesagt, dass er sterben muss, aber er hat auch gesagt, dass er nach drei Tagen auferstehen wird. Das hat er auch gesagt, also dürfen wir jetzt einfach getrost auf das Wirken Gottes warten. Es ist so wichtig, dass wir ganz genau hinhören, was unser Herr sagt und dass wir auch bereit sind, unsere eigenen Ansichten in Frage zu stellen. Dass wir nichts verdrängen, was unser Herr uns sagt. Das ist ganz, ganz wichtig. Eva wurde ja von der Schlange verführt und dann sagt sie etwas, wenn wir das ganz genau lesen, was eigentlich gar nicht stimmt. Am Anfang heißt es, der Baum des Lebens steht in der Mitte des Gartens. Und daneben steht der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Eva sagt zu der Schlange, Gott hat uns gestattet, von allen Bäumen des Gartens zu essen, mit Ausnahme von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht. der hat, da wird deutlich, dass Eva gar nicht genau hingehört hat. Sie hat schon den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen verwechselt mit dem Baum des Lebens. Der Baum des Lebens stand in der Mitte. Und wenn sie sagt, wir dürfen von allen Bäumen essen, nur von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, nicht. Und weil man nicht ganz genau hinhört auf die Worte Gottes, wird man offen für Verführung. Und das ist so wichtig, dass wir uns wirklich genau am Worte Gottes orientieren. Ja, Christus musste doch von der Schrift her leiden, wenn wir nur schon Jesaja 53 lesen oder Psalm 22 oder auch was Mose geschrieben hat über den Herrn. Christus musste von der Schrift her leiden. Es konnte ja gar nicht anders sein, wenn doch geschrieben steht, dass er sterben muss, um die Schuld des Volkes zu tragen. Die Leiden gehen der bleibenden Herrlichkeit immer voraus. Also zuerst leiden, denn die Leiden, die sind sogar letztlich dann der Auslöser für Herrlichkeit. Also zuallererst beginnt der Herr die alten Schriften zu erklären. Er will sie vom Wort her überführen, er will, dass sich die beiden Jünger, dass sie sich am Worte Gottes orientieren, weil er ganz genau weiß, das Wort ist das, was letztlich durchträgt und nicht das, was wir mit unseren äußeren Augen sehen. Das haben wir ja zur Genüge erlebt, gerade jetzt auch beim Volk Israel in der Wüste. Und nun möchte ich noch auf eine andere Begebenheit hinweisen, und zwar geht es darum, was Jesus, als Jesus einzog am Palmsonntag. Das vielleicht noch zum Schluss. Und zwar lesen wir hier Folgendes. Die großen Volksmenge versammelte sich um Jesus. Durch die außergewöhnlichen Reden und die vielen Wunder, die Jesus tat, versammelten sich häufig viele Menschen an einem Ort, um auf den Herrn zu hören. Mindestens zweimal hat Jesus große Volksmengen verköstigt. Er hat sie belehrt, er hat viele geheilt. Und das hat natürlich die Menschen angezogen. Sie hatten große Erwartungen. Jesus wusste, also jetzt kommt noch eine interessante Aussage in Matthäus 13, Vers 10. Matthäus 13, Vers 10. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, oder zuerst fragen die Jünger, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen, zu dieser großen Volksmenge? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil euch gegeben ist, dass die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Jesus wusste, dass Menschen von Natur aus wundersüchtig sind. Sie wollen immer mehr Wunder sehen, damit ihre Lebensqualität, die äußere Lebensqualität steigt. Und Sensationen machen das Leben ja auch unterhaltsam. Doch Jesus wollte die Menschen in eine Liebesbeziehung zum Vater hineinführen und er wollte nicht zu einem Bedürfnisbefriediger deklariert werden. Also es soll nicht so sein, dass Jesus eben der Automat ist, wo man ein Geldstück reinwerfen kann und dann bekommt man, was man gerne hätte. Das wollte Jesus nicht. Und das wird aber immer wieder so ein Stück weit gedacht. Jesus ist der, der meine Bedürfnisse befriedigt. Er schenkt mir alles, was ich mir wünsche. Und so will es der Herr nicht. Der Herr will eine Liebesbeziehung zu uns haben. Und nun, bevor Jesus nach Jerusalem einzieht, erzählt er das Gleichnis mit den 10 Pfunden. Am Schluss dieses Gleichnisses sagt er dann folgenden Satz. Doch jene, meine Feinde, die nicht wollen, dass ich über sie König werde, bringt her und erschlagt sie vor mir. Und als er dies gesagt hatte, zog er voran und ging hinauf nach Jerusalem. Nachdem Jesus den Jüngern Anweisungen gab, betreffend seines Esels, geschah Folgendes. Also er hat ihnen ja gesagt, da ist ein Eselsfüllen und nehmt das und sagt, der Herr braucht es. Und dann passiert Folgendes. Und sie führten es zu Jesus und sie warfen ihre Kleider auf das Fohlen, setzten Jesus darauf. Während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf dem Weg und als er sich schon am Abhang des Ölbergs näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über alle die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn. Aha, da kommt ein König. Jetzt haben wir wieder einen König, gepriesen sei er. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Wir lesen also hier beim Einzug in Jerusalem in Matthäus 21, 8 von einer großen Volksmenge. Man stelle sich vor, dass die Jünger vielleicht immer noch die Worte im Hinterkopf hatten, doch jene meine Feinde, die nicht wollen, dass ich über sie König werde, bringt her und erschlagt sie vor mir. Das hatten sie vielleicht noch im Hinterkopf und dann sehen sie den triumphalen Einzug ihres Herrn in Jerusalem und jetzt denken sie, aha, auch die Jünger dachten, er wird sich jetzt auf den Thron Davids setzen und wird uns befreien vom römischen Joch. Und jetzt zieht dieser Herr ein in Jerusalem, die Menschen legen ihre Kleider und Palmen auf den Weg und alle sind in Hochstimmung. Diese große Volksdemonstration brachte alle, inklusive die Jünger Jesu, in eine ganz große Euphorie hinein. Und in dieser großen Euphorie drin kam es zu der falschen Erwartung, die ich bereits gesagt habe. Und was passiert? Einige Tage darauf geschieht nichts. Es geschieht nichts. Er setzt sich nicht auf den Thron Davids. Er befreit sie nicht vom römischen Joch. Und nach einigen Tagen ist die Enttäuschung des Volkes so groß, dass die gleiche Volksmenge nur noch schreien konnte, kreuzige ihn. Die Jünger haben dies zwar nicht geschrien, aber sie waren total verwirrt. Die große Volksdemonstration gab allen Beteiligten ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Es gab ein Gefühl der Stärke und es machte sich das Gefühl breit, zusammen in der Einheit wird alles möglich sein. Das war ja auch im Dritten Reich so. Zusammen in der Einheit wird alles möglich sein, dann sind wir stark. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm, Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Aus diesen beiden Versen dürfen wir erkennen, dass das Zeugnis der Jünger, gepriesen sei der König, der da kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe, durchaus im Sinne Gottes war. Das Zeugnis am Palmsonntag war als solches positiv, nur die Volksdemonstration an diesem Tag, die füllte sich dann mit völlig falschen Erwartungen und weil dann der Glaube fehlte, respektive das Gottesvertrauen, kam es dann zu einer sogenannten Enttäuschung. Hätte das Volk Gottes die richtige Glaubenshaltung gehabt, wäre auch Wochen oder Monate nach Palmsonntag die Gewissheit geblieben, dass der Gott Israels sein Volk richtig führt, auch wenn sie auf die Befreiung vom römischen Joch im Moment, auch wenn diese noch ausbleibt. Also es wäre dann nicht so gewesen, dass sie gesagt hätten, ach, jetzt hat Jesus eine Woche lang nichts getan, jetzt dann ist er ja als König gar nichts wert, jetzt weg mit ihm. Nein, sie hätten gewusst, er wird Israel erlösen, aber zu seiner Zeit und nicht dann, wenn wir es denken. Beim Volk Israel waren es falsche Erwartungen und absolut fehlender Glaube. Bei den Jüngern machte sich ebenfalls falsche Erwartungen breit, weil die dreimalige Prophetie Jesu, dass er leiden und sterben müsse, schlichtweg verdrängt wurde. Die Jünger hatten zwar noch Glauben, doch und dieser Glaube war bis aufs Fundament erschüttert. Persönlich bin ich der Überzeugung, dass wir in der Endzeit bei den Christen vermutlich etwas Ähnliches erleben werden. Und mit dem möchte ich schließen. Ich glaube, dass in der Endzeit Prophetie zu wenig beachtet wird, dass Prophetie verdrängt wird. Es entstehen in der Endzeit falsche Erwartungen. Die Christen nehmen vielleicht an Zahl zu. Je größer ihre Zahl wird, desto mehr sind sie der Überzeugung, dass sie in der Welt auch eine Bedeutung haben, die Christen. Dass sie in der Welt auch mitreden können. Und wenn wir genug beten und glauben, werden wir die Dämonen besiegen, dann werden wir den Sieg Jesu in jeder Stadt ausrufen, dann werden sich ganze Städte bekehren, dann sind wir ganz nahe daran, das Friedensreich Jesu auf Erden aufzurichten. Diese Erwartungshaltung wird meiner Ansicht nach immer mehr kommen. Ich weiß nicht, wer von euch das Buch kennt von Rick Warren, Leben mit Vision oder Kirche mit Vision. Das war ja ein großer Renner hier in Deutschland und in der Schweiz, in Amerika sowieso. Dieser Rick Warren hat eine ganz große Kirche in Saddleback in Amerika. Und anlässlich des 25-jährigen Bestehens sagt er zu allen Leuten, unsere Vision ist es, dass unsere Kirche bis 2020 eine Milliarde Mitarbeiter haben. Es gibt 7 Milliarden Menschen auf der Welt. Eine Milliarde, ein Siebtel. Nur diese Kirche. Das ist seine Vision. Und dann werden wir eine Weltreformation einleiten und werden Armut und Ungerechtigkeit aus der Welt beseitigen. Wisst ihr, wenn ein so bekannter Pastor in Amerika, der wirklich einen, ja, ich glaube, der hat wirklich eine Beziehung zum Herrn, wenn der so etwas sagt, was macht er? Er projiziert in ganz viele Gläubige eine falsche Erwartungshaltung, nämlich, wenn wir nur genug groß sind, wenn wir nur genug wichtig sind in dieser Welt, dann werden wir doch mit Hilfe des Herrn das tausendjährige Reich aufrichten. Und wer diese Erwartungshaltung hat, der wird in der Endzeit garantiert verführt. Garantiert. Wenn wir das prophetische Wort haben, wenn wir die Offenbarung kennen, dann wissen wir doch ganz genau, dass es zu einem großen Abfall kommen wird in der Endzeit, dass die Gerichte Gottes zunehmen wird, dass der Antichrist kommt, dass die Gläubigen verfolgt werden und dann aber auch entrückt werden zum Herrn. Und wenn wir beim Herrn sind, werden wir vom Himmel her mit unserem Herrn das tausendjährige Reich aufrichten. Aber bitte nicht als sterbliche Menschen mit diesem sterblichen Leib. Und ich bin überzeugt, wenn es viele Christen gibt, die diese falsche Erwartungshaltung haben in der Endzeit, wir werden mit Hilfe des Herrn, werden wir das tausendjährige Reich aufrichten, diese Christen werden genau gleich enttäuscht werden, wie das Volk Israel am Palmsonntag, das dann nach ein paar Tagen sagte, ach, der ist ja als König gar nicht tauglich. Und wie wird es in der Endzeit sein? Ach, dieser Jesus, der hat es ja gar nicht fertig gebracht, das tausendjährige Reich aufzurichten. Nein, der interessiert mich überhaupt nicht. Und das könnte vielleicht auch der Grund sein, warum es zu einem großen Abfall kommt. Das heißt, vom Glauben abfallen und sagen, mich interessiert dieser Jesus nicht, der hat ja nicht das gebracht, wovon ich dachte, dass er es bringt. Unsere Erwartung ist nicht auf diese Welt bezogen. Jesus sagt ganz klar, ich bin nicht von dieser Welt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wir dürfen auch nicht die Erwartung haben, dass wir hier das Friedensreich in diesem sterblichen Leib aufrichten können. Das gibt es nicht. Und wenn wir uns aber am Worte Gottes orientieren, wenn wir uns mit der Prophetie beschäftigen, dann geschieht so etwas nicht. Dann wissen wir, das ist Verführung und das führt dazu, dass es zu einer ganz großen Enttäuschung kommt. Die Erwartungshaltung, die wird enttäuscht, nämlich die Erwartungshaltung, dass wir mit Jesus zusammen als sterbliche Menschen das tausendjährige Reich aufrichten werden. Das wird nicht sein. ja, dass diese Erwartungshaltung sollten wir nicht bekommen, wenn wir uns mit dem prophetischen Wort beschäftigen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast und schenk du Gnade, dass wir dein Wort immer mehr studieren, dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen, dass wir es in unseren Herzen tragen, dass wir auf die Prophetie Acht geben, dass wir sie nicht einfach links liegen lassen, sondern du hast uns dein ganzes Wort gegeben, damit wir uns mit deinem ganzen Wort auseinandersetzen. Das ist dein Wunsch und es ist nicht nur dein Wunsch, sondern es dient uns zum Besten, wenn wir das auch für unser Leben beherzigen. Amen.
Amen.
Vielleicht ist noch die eine oder andere Frage zum Schluss, zum Gehörten oder sonst, dass man da noch, ja?
In Ergänzung oder am Anfang
ja.
Sprachen Sie auch über die Abtreibung.
Ja.
Das ist ja ein Problem in Deutschland.
Mhm.
Und ich habe gehört, auch in Israel zum
ja.
Beispiel.
Ein großes Problem, ja.
Und in der Schweiz eventuell auch. Mhm.
Ja.
Also es ist so, die Krankenreform ist ja jetzt im Gespräch.
Mhm.
Und ich habe mich mal da aufgeregt bei der Krankenkasse, weil die immer teurer wird bei mir. Und dann habe ich mal tatsächlich ein bisschen näher sprechen können.
Mhm.
Dann habe ich dann auch gesagt, dass die Abtreibung nicht bezahlt werden sollte. Denn es ist keine Krankheit,
ja.
Es ist eine Gesundheit. Wenn Kinder geboren werden sollen,
richtig, ja.
Die dann nicht geboren werden dürfen,
ja.
Dann hat die Mitarbeiterin mir zugegeben, gut verdienende Leute, sie gut, er gut, kriegen auf irgendwelchen Wegen dann diese soziale Bescheinigung,
ja.
Dass die Krankenkasse das zahlen muss.
Ja.
Also ich kann nicht aus der Krankenkasse austreten. Ich habe keinen Weg, da das zu protestieren. Und jetzt, die Politiker, die wagen es nicht, dieses Thema anzusprechen.
So ist es.
Da war damals die Diskussion, mein Bauch gehört mir,
genau.
An den Frauen, das ist schon lange her.
Ja.
Aber das ist
das
total
ist
falsch. Und das kann Gott ja gar nicht sehen. Und
da
liegt jetzt daran liegt, dass die Krankenkassen kein Geld haben.
Ja.
Das ist jetzt ein Punkt aus dieser Welt.
Also wir laden einen ganz großen Fluch auf uns mit
genau.
Dem, mit diesen Abtreibungen. Und was ja auch verschwiegen wird, der eigentliche Eingriff, der ist gar nicht so teuer, sondern die psychologische Nachbetreuung. Das kostet Geld. Aber darüber spricht niemand. Es gibt Tausende, Hunderttausende Frauen, die größte psychische Probleme haben nach einer Abtreibung. Die müssen zum Psychiater über Monate, nicht alle, aber viele. Und darüber spricht man nicht. Und dabei haben die, was haben die Frauen? Die spüren eine Schuld. Sie spüren, da ist Schuld da und dann kommen sie zum Psychologen und der kann ihnen diese Schuld nicht wegnehmen. Der sagt dann nur einfach, wissen Sie, wir haben hier nur einen Zellhaufen weggemacht. Schauen Sie das einfach als Zellhaufen an und dann kann man so ein bisschen das Schuldgefühl abdenken. Aber eine andere Möglichkeit haben Sie nicht. Das Einzige, was wir sind die Einzigen, die eine Möglichkeit anbieten können, sagen können, meine liebe Frau, hier haben Sie Ihr eigenes Kind umgebracht, aber unser Herr Jesus ist auch für diese Sünde gestorben. Nehmen Sie die Sündenvergebung unseres Herrn an. Geben Sie Ihr Leben unserem Herrn. Wir haben ein Angebot, das Frauen wirklich befreien kann. Und das Schlimme ist, die Frauen fühlen sich schuldig, die Männer nicht. Dabei sind sie genau gleich schuldig. Genau gleich. Vielfach drängen ja die Männer die Frauen dazu, sie sollen das Kind wegmachen. Also, die Männer haben aber kein Schuldgefühl. Das Schuldgefühl haben nachher die Frauen. Das sind die Leidtragenden. Ja.
Also nur Bestätigung. Wir haben, nachdem das angefangen wurde zu registrieren, überhaupt seit Mitte 64, 65 ungefähr 15 Millionen Kinder abgetrieben.
Mhm.
Auf unserem Land ruht eine ungeheure Blutschuld.
Mhm.
Und ich kenne Frauen, die also abgetrieben haben, die sind bis heute nicht fertig damit geworden. Und auch so kann man einen Staat vernichten.
Ja.
Die jungen Leute, die also gehässig sind, weil sie gerade Jobs haben, die reden bereits von der Rentnerschwemme. Man muss nur mal über diesen Begriff nachdenken. Und die Konsequenz ist eben, dass unser Staat dadurch buchstäblich zugrunde geht.
So ist es.
Wenn das so weitergeht, ja. Wenn ich umkehre.
Ja.
Vergleichen wir mal den Holocaust damit. Das ist ja gar nicht.
Ja, Holocaust ist nur ein Bruchteil davon.
Kommt noch dazu.
Ja. Ja. Vielleicht noch eine Frage?
Ja, also das hängt jetzt zusammen mit dem, was Sie nachher auch ausgeführt haben. Das ist auch eine Meinung, die dem Volk aufgedrängt worden ist von Meinungsmachern,
ja.
Die aber nicht übereinstimmt mit dem, was wirklich ist. Mhm. Ich habe das auch gehört, dass manche Frauen auch auf dem Sterbebett damit nicht fertig werden und dann das nicht bekannt haben, ein Leben lang. Und dann erst, wenn ein Seelsorger da ist, dann das sagen. Mhm. Und da liegt die Schuld. Einmal dieser Begriff und dann die Massenhysterie, was Sie sagten vom Volk Israel, war interessant. Zuerst ist es der König, nachher, nachdem diese Erwartung nicht kam, kreuzige ihn. Und das deutsche Volk leider auch. Und der Hitler, wollt ihr den totalen Krieg?
Ja.
Und den schreien sie alle ja. Mhm. Und sie wissen gar nicht, was sich aufladen. Genau. Da gehen die Häuser kaputt, gehen die Wohnungen kaputt, die Familien und so weiter.
Also, wenn in der großen Menge eine Euphorie entsteht, und die wird in den nächsten Jahren immer wieder entstehen, dann seid zurückhaltend und vorsichtig. Euphorie. Ich persönlich glaube sogar vom endzeitlichen Geschehen her, dass es noch eine große Auseinandersetzung geben wird zwischen Ost und West, vermutlich zwischen China und den USA in einigen Jahren. Und dass es dann während einer kurzen Phase zu einer großen Friedenszeit kommen wird, weltweit. Und das wird die Menschen in eine unglaubliche Euphorie hineinbringen. Wir lesen ja beim ersten Siegel, da geht der Reiter auf dem weißen Pferd geht aus, siegend auf das er siegte, mit einem Bogen in der Hand. Und das könnte auch der Ziegenbock sein von Daniel 8. Und der vom Westen her über die ganze Erde, ohne die Erde zu berühren, den wieder im Osten schlägt. Und dann gibt es ein Friedensreich, warum sage ich das? Weil beim zweiten Siegel, beim Reiter auf dem roten Pferd heißt es, und es ist ihm gegeben, den Frieden auf der Erde wegzunehmen. Und diese Zeit des Friedens wird die Menschheit noch einmal in eine ganz große Euphorie hineinbringen. Und ich glaube, auch Christen werden in eine große Euphorie hineinkommen und sagen, jetzt beginnt das tausendjährige Reich. Und da, wenn wir das prophetische Wort haben, dann werden wir nicht in diese Euphorie hineinfallen. Also wir können uns dann freuen, dass Ruhe ist auf der Welt, wir können unserem Gott danken, aber bitte nicht in diese falsche Euphorie hineinkommen. Denn das Schlimme kommt dann, wenn Sie sagen Friede und Sicherheit, dann wird das Verderben über Sie kommen. Ja. Und das kommt noch, dieser Friede und diese Sicherheit, der kommt noch. Und das kann dann euphorisch machen. Da werden die Leute begeistert sein, noch mal für eine kurze Zeit, vielleicht für 2-3 Jahre, ich weiß es nicht. Ja. Gut.
Wollen wir noch singen?
Ja.